Wir wollen wieder zurückkehren zu dem Studium des ersten Johannesbriefes, dem Brief, den wir seit längerer Zeit miteinander als Gemeinde fortlaufend lesen, fortlaufend studieren und auslegen für all diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder heute zum ersten Mal sich zugeschaltet haben. In dieser Weise, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, auszulegen, ist für mich und ich hoffe für euch genauso sehr gewinnbringend, die Tiefe des Wortes Gottes, den Reichtum des Schatzes der Offenbarung Gottes, diese kostbaren Perlen, die man in diesem Schatz findet, zu heben und an sich zu erfreuen, an dem Heil zu erfreuen, dass wir in Jesus Christus sind. Das ist für mich ein großes Privileg und ich freue mich, heute mit euch wieder aus diesem Wort lesen zu können, aus diesem herrlichen Brief lesen zu können. Erster Johannesbrief, lasst uns die Verse lesen, über die ich heute predigen möchte. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Dort heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit den Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Seitdem ich das bei Lukas gehört habe, als er gesagt hatte, dass er nach dem Lied, wenn die Gemeinde steht, so schnell wie möglich nach vorne kommen wollte, um zu sagen, bleibt stehen, ich lese euch vor. So muss ich jedes Mal daran denken, dass ihr gerade gestanden habt, euch wieder hingesetzt habt und ich wieder beten möchte und ihr wieder aufstehen möchtet, nicht müsst, aber dürft. So muss ich jedes Mal daran denken, darf ich euch bitten, mit mir nochmal zu beten. Jesus Christus, für die Verkündigung dieses Wortes, für die Auslegung dieser Verse, möchte ich um deine Weisheit, um deine Gnade und deine Kraft bitten. Nicht nur in der Lage zu sein, hier würdigerweise es auszulegen, sondern uns allen, mich eingeschlossen, das Herz zu haben, das nicht verhärtet ist, deine Wahrheit zu hören und deine Wahrheit zu glauben, diese Wahrheit anzunehmen und dass diese Wahrheit in unserem Leben uns verändert. Für dieses Wunder und für diese Gnade und Barmherzigkeit bitte ich dich auch für in diesem Gottesdienst, auch für diese Predigt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr Lieben, diese Verse, die wir gerade gelesen haben, Verse 16 bis 18, gehören, wie die meisten von euch wissen, die jetzt in der Gemeinde sind, die lange im Online mit dabei sind und die diese Predigtreihe verfolgen, gehören diese Verse zu dem sechsten Test in diesem Brief. 10 gibt es insgesamt, 6 von 10 Tests und in diesem Test wird unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern getestet. Unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern abgefragt. Mit welchem Zweck oder warum wird das abgefragt? Um dir und mir eine Gewissheit zu geben oder die Gewissheit zu fördern, zu festigen, zu bestätigen, dass wir das ewige Leben in Christus Jesus haben. Nicht nur bekommen, sondern jetzt haben. Und das, was als Belohnung all dieser Erkenntnis und dieses Wissens ist und folgt, ist dann eine völlige Freude. Das ist es, was das Ziel Gottes für dich und für mich ist, was auch das Anliegen des Johannes ist, in uns über dieses Heil, über dieses Evangelium in Jesus Christus eine Freude zu schenken. Und diese Freude kommt in der Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Es werden diese Fragen beantwortet, wie kann ich sicher sein, dass ich ewiges Leben habe, nicht nur bekommen werde, sondern habe. Wie kann ich sicher sein, dass ich die Wiedergeburt erlebt habe, dass ich wirklich von Gott gezeugt und wiedergeboren bin? Wie kann ich sicher sein, dass ich Anteil an der göttlichen Natur bekommen habe? So, wie kann ich wirklich diesen Wahrheiten, wie kann ich diesen Dingen, da in diesen Dingen wirklich sicher sein? Ich, so wie ich hier stehe und das vom Wort behaupte, das sind die Fragen, auf die jedes Kind Gottes mit einer klaren Gewissheit antworten muss. Antworten können muss. Jedes Kind Gottes muss diese Antworten beantworten können. Wie kann ich sicher sein? So, es ist etwas, was so ein Kind Gottes haben nicht nur darf, es ist nicht etwas, was so einem privilegierten Kreis gegönnt ist und die dürfen sich daran erfreuen und diese Freude haben und der Rest eben nicht, sondern es ist wirklich für jedes Kind Gottes bereit, jedem Kind Gottes geschenkt und darum soll auch jedes Kind Gottes diese Gewissheit und somit diese Freude erfahren. Ich weiß aber, dass nicht alle der gleichen Meinung sind. Nicht alle sind der Meinung, dass man zu dieser Gewissheit gelangen kann, Nicht alle sind sogar der Meinung, dass man zu dieser Gewissheit gelangen soll. Und manche sogar nicht der Meinung sind, dass man sogar zu dieser Gewissheit gelangen darf. So, die Meinungen gehen da auseinander, ob ein jedes Kind Gottes ein Recht und das Privileg dazu hat, diese Gewissheit zu besitzen und daran sich zu erfreuen, oder eben, dass es eben nicht nur unmöglich, sondern sogar verboten ist, diese Gewissheit zu haben. Und das widerspricht meines Verständnisses, der Art, wie ich dieses Wort lese und diesen Brief lese. So, es steht so entgegen der Offenbarung des Wortes Gottes. Johannes hat mit diesem Zweck diesen Brief geschrieben. Am Ende des Briefes heißt es, und dies habe ich euch geschrieben, Kapitel 5, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also, es ist nicht nur möglich, es ist notwendig. Ich schreibe euch, damit ihr wisst. Gewissheit ist nicht nur möglich. Gewissheit ist wichtig, dass wir sie haben. Im 16. Jahrhundert, das ist schon eine Weile her, ja, aber ich zeige es ja, im 16. Jahrhundert hat die Kirche, die sogenannte römische katholische Kirche, als Gegenbewegung gegen die Reformation, die Lehre der Gnade neu entdeckt, proklamiert, gepredigt, gelebt und geglaubt hat, als Gegenbewegung haben sie ein Konzil veranstaltet. Das heißt, alle Gelehrten und Theologen und wer Namen und Rang hatte und hohe Stellung hatte, haben sich alle versammelt zu Trient und haben dann ein Konzil veranstaltet, auf dem sie bestimmte Fragestellungen durchgearbeitet haben und sich gegen die Reformation gestellt haben in der Positionierung ihres Glaubens. So, die haben dann gesagt, das glauben wir nicht, das ist falsch, stattdessen ist das richtig. Und haben das in sogenannten Dogmen festgeschrieben. Das heißt, Lehrsätze, die gültig sind, an die die katholische Kirche sich gebunden hat und die nicht nur auf der gleichen Höhe wie das Wort Gottes stehen, sogar darüber hinaus. Also im 16. Jahrhundert gab es so ein Kirchenkonzil und unter anderem, es wurde viel besprochen, viel wurde aufgeschrieben und festgesetzt, möchte ich euch ein, zwei Sachen vorlesen und aufzeigen, was die Position zum Beispiel der römisch-katholischen Kirche ist bezüglich, ob man die Gewissheit haben, nicht nur sollte, sondern darf, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ewiges Leben habe. Sie schreiben Folgendes, haben Folgendes festgesetzt. Der Sünder kann sich nicht selbst erlösen. Er ist von der Gnade Gottes abhängig. Richtig? Richtig. Und wenn Sie hier aufhören würden, würde ich sagen, Halleluja, Amen. Aber dann schreiben Sie im gleichen Atemzug weiter und sagen, der Mensch muss aber aus seinem freien Willen mitwirken. Also er kann sich zwar nicht selbst erlösen, aber er ist daran beteiligt. Er muss selber etwas dazu beitragen, um diese Erlösung zu bekommen. Dann wird das Ganze präzisiert und die sagen, die Rechtfertigungsgnade, also es gibt verschiedene Arten von Gnade, die Rechtfertigungsgnade wächst, wenn der Mensch Gottes Gebote beachtet. Also wenn wir Gottes Gesetz halten, umso mehr wird diese Rechtfertigungsgnade uns zuteil. Das heißt, es ist eine wachsende Gnade. Die ist nicht auf ein für alle Mal geschenkt, sondern sie muss man sich verdienen durch das Halten der Gebote. Dann heißt es, doch auch wenn der Mensch mit der Rechtfertigung gerecht wurde, also er wurde schon gerecht gesprochen, so ist er nach wie vor ein Sünder und zur Sünde fähig und muss um sein ewiges Heil zittern. Also nicht nur er versucht, sich das zu erarbeiten durch das Halten der Gebote, sondern selbst wenn er diese Rechtfertigung bekommen hat, kann er nicht sicher sein, dass er auch darin bleibt, denn er muss um sein Heil zittern. Warum? Er ist nämlich ein Sünder nach wie vor und er sündigt. Kennen wir das? Wir sündigen. Und weil wir sündigen, heißt es, muss er immer noch um sein Heil zittern. Das heißt, es ist nicht sicher. Und warum? Die erlangte Rechtfertigungsgnade, also die schon, dass man die Gnade bekommen hat, rechtfertigt zu sein in Christus Jesus, kann durch jede schwere Sünde wieder verloren gehen. Welche Sünden dazu zählen, steht jetzt nicht. Also, es gibt nicht nur eine, nicht nur die Todsünde, sondern es gibt viele. Das heißt, diese Gnade, diese Stellung in Christus Jesus, gerechtfertigt zu sein, die Vergebung erlangt zu haben, von den Sünden befreit worden zu sein durch sein Blut, kann wieder verloren gegangen werden, wenn man anfängt wieder zu sündigen. Und darum kann keiner diese Gewissheit haben. Er muss zittern, ob er bis ans Ende die Gebote Gottes hält. Aufgrund dieser Theologie und dieser Position, das ist eine bewusste Positionierung gegenüber der reformatorischen Theologie, kommen Sie zu dem Ergebnis folgendes. Niemand kann mit einer Glaubensgewissheit, die keinen Irrtum unterliegt, das heißt, eine Glaubensgewissheit ist etwas, was absolut fest ist, niemand kann wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt hat. Das kannst du natürlich, nicht wissen, oder? Wenn du durch Sünden in deinem Leben aus dieser Rechtfertigungsgnade wieder rausfällst und du sündigst, weil du sündigst, und wir sündigen alle, kann natürlich niemand wissen, ob man in dieser Gnade noch ist. Könnt ihr euch so ein Leben vorstellen? Ich verstehe, warum es dann keine Gewissheit gibt, dass da keine Gewissheit geben kann, aber sie gehen noch weiter. Niemand darf sich überdies, solange er in diesem sterblichen Leben ist, in Bezug auf das geheime Geheimnis der göttlichen Prädestination, das heißt der göttlichen Erwählung der Menschen, so weit anmaßen, dass er mit Sicherheit feststellen kann, dass er zu der Zahl der Prädestinierten, also der Erwählten, gehört. Niemand darf sich diese Anmaßung nehmen. Die katholische Kirche verleugnet nicht die Erwählung der Menschen vor grundlegender Welt. Aber sie sagt, niemand kann sich anmaßen zu behaupten, er gehöre dazu. Das kann man nicht. Das darf man nicht. Das weiß nur Gott. Du kannst es nicht wissen, ob du zu den gehörst, die Gott vor grundlegender Welt erwählt und Jesus Christus geliebt und rechtfertigt hat. Kann man nicht. Und das heißt, denn ohne besondere Offenbarung kann man es nicht wissen. Das heißt, es braucht eine zusätzliche, besondere Offenbarung. Das reicht nicht. Nur was hier drin steht, reicht nicht. Es braucht eine besondere Offenbarung. Wer sie auch immer hat, wahrscheinlich nur der Papst, der Rest kann sie nicht haben. Du kannst es also nicht wissen. Deswegen, und jetzt schaut mal, jetzt ist wichtig. Wenn jemand sagt, dass ein Mensch, der wiedergeboren und gerechtfertigt ist, wir reden von einer Überzeugung von Menschen, die wiedergeboren sind, gerechtfertigt sind, nicht Sünder auf der Suche, Menschen, die zu Kindern Gottes sich zählen und man sie zählt. Ich lese es nochmal. Wenn jemand sagt, dass ein Mensch, der wiedergeboren und gerechtfertigt ist, durch den Glauben verpflichtet ist zu glauben, dass er gewiss zu der Zahl der Vorherbestimmten gehört, so sei er Anathema. Anathema heißt es, ja. Er sei verflucht. Also die katholische Kirche verflucht jeden, der behauptet zu wissen, er gehört zu den Auserwählten. Die katholische Kirche verflucht jeden, der behauptet, ich bin mir sicher. Ich weiß. Ich bin überzeugt. Ich habe Gewissheit. Ich gehe nicht verloren in Christus Jesus. Jeder, der das so behauptet, jeder, das proklamiert und sagt, gilt von der katholischen Kirche bis heute als ein Verfluchter. Es ist ein Dogma. Es ist nicht irgendeine Position eines Theologen und eines Predigers. Es ist ein Dogma. Das steht über der Schrift. Das heißt, die katholische Kirche hat mich schon lange verdammt. Ich nenne mich Christ. Ich bin an Christus gläubig. Und sie behaupten das auch. Wir sind Christen und Christus gläubig. Das heißt, nach außen sind wir was beide? Brüder. Und die sagen, ich bin verflucht. Wisst ihr, wie die römisch-katholische Kirche mit solchen Brüdern umgegangen ist? Haben sie geliebt, die Verfluchten? Die haben sie verfolgt und sie haben sie getötet. Warum? Weil sie die Überzeugung hatten, sie sind ihres Glaubens in Christus Jesus, ihres Heils gewiss. Sie gehören dazu. Nun sind wir hier und ihr sagt, Willi, lass uns doch mal das mit der römisch-katholischen Kirche, was soll das? Ja, geht uns doch nichts an. Doch geht es uns wirklich was an. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Das soll eine Heilsgewissheit, nicht nur unter der katholischen Kirche ist. Sie finden man mittlerweile auch übrigens bei den Reformationskirchen, bei den freien Gemeinden. Nun nennt man sie, da gibt es jetzt nicht ein Dogma, aber die Überzeugung und die Theologie ist gleich. Bekannt ist, ich habe noch ein Zitat aus einem Wörterbuch, einem theologischen Wörterbuch. Da heißt es, eine solche Heilsgewissheit, die katholische Theologie als absolut bezeichnet, wurde vom Konzil von Trient verworfen. Und jetzt hört nur mal den Kniff, das ist wichtig, dass ich es nochmal, hört nur mal den Kniff, wie man eine biblische Wahrheit bezeugt, aber völlig sich dagegen stellt. Und ich weiß nicht, ob das euch genauso schockiert wie mich, als ich es gelesen habe. Hört mal hin. Denn während es dem Christen absolut verboten ist, an dem, was Gott in Christus Jesus getan hat, zu zweifeln. Jedem Christ ist es verboten zu zweifeln, dass Gott in Jesus Christus den Menschen erlöst hat. Das darf man nicht. Man darf nicht an dem zweifeln, was Gott in Jesus getan hat. Klingt gut, gell? Oder an seinem universellen Heilswillen zu zweifeln. Das heißt, dass dieses Heil allen gilt. Das darfst du nie bezweifeln. Schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, den Zweifeln an den eigenen Erlösung. Das heißt, man darf nicht an der Erlösung Gottes für alle Menschen zweifeln, aber man darf nicht sicher sein, dass man es hat. Das heißt nicht, dass man es nicht selber zweifeln darf. Wir dürfen nur nicht das anzweifeln, was Gott getan hat, aber wir dürfen zweifeln, dass wir es haben. Das heißt, du darfst nicht zweifeln, dass die Erlösung in Jesus genügt, aber du darfst nicht sicher sein, dass es dir gilt. Seht ihr, was für ein Paradox, was für ein Widerspruch. Und ich sage, das ist nicht die Lehre, allein die Lehre der katholischen Kirche. Das kommt nicht von ungefähr, dass viele, viele der sogenannten Christen und Christen, Brüder und sogenannten Brüder, diese Lehre eins zu eins übernehmen, glauben und auch lehren und verteidigen. Die in gleicher Weise sagen, dass die Gewissheit, das heißt, die Unverlierbarkeit des Heils, eine böse Lehre ist, gefährlich ist, nicht biblisch ist. Bekannt ist, und ich nenne es beim Namen, bekannt ist diese Position, man nennt sie die Arminianer, die arminianische Position. Habt ihr schon mal gehört? Manche ja, die anderen nicht. Das hat nichts mit der Nation Armenien zu tun. Falls ihr denkt, die Armenier. Nein. Kinder Gottes, auch die Armenier Kinder Gottes, alle Kinder Gottes. Der ist weder Jude noch Armenier, alle sind es. So, das ist nicht der Punkt. Benannt ist diese Position von einem holländischen Theologen, der heißt Jakob Arminius. So, von daher kommt der Name. Das war ein holländischer Theologe, der sich intensiv, gerade kurz nach der Reformation oder eigentlich in der Zeit der Reformation, sehr intensiv dafür eingesetzt hatte, weil er dieses Verständnis der Rechtfertigung aus Glauben und die Gewissheit des Heils, er hatte sie gehasst und er hat wirklich energisch dagegen gearbeitet, hat eine Gegenposition geschrieben, die dann gegenüber den fünf Punkten des Calvinismus, wo gab es fünf Punkte der Arminianer und die haben dagegen gesagt, das glauben wir nicht, wir glauben stattdessen das. Und diese Position und diese Bewegung, diese Theologie, die finden wir nicht nur in der katholischen Kirche, die finden wir in den freien Gemeinden. Und zwar überall. Ob man immer weiß, dass es die arminianische Sicht ist, das mal dahingestellt, aber sie ist da. Und ich lese euch nur zwei Punkte aus dieser Position, da heißt Folgendes. Die Gnade Gottes wirkt für das Gute in allen Menschen und schafft Erneuerung des Lebens durch den Glauben. Beginnt auch gut an, gell? Fängt gut an, so wie in der Position. Ja, es ist Gottes Gnade. Die Gnade Gottes schafft in allen Menschen, wichtig, in allen Menschen, das heißt nicht in allen, also nicht nur in den Vorherbestimmten, sondern in allen Menschen, die Erneuerung des Lebens durch den Glauben. Das macht die Gnade Gottes, dass Menschen diesen Glauben bekommen in der Erneuerung ihres Lebens. Aber die Gnade kann abgelehnt werden. Okay? Das heißt, wenn man die Gnade präsentiert, können Menschen sagen, nee, ich will sie nicht glauben. Und dann sagen sie aber, sogar von denen, die zu einem neuen Leben im Glauben gelangt sind. Das heißt, diejenigen, die das neue Leben empfangen haben, die durch den Glauben Wiedergeburt erlebt haben, die Rechtfertigung erhalten haben, können diese Gnade wieder verlieren, indem sie wieder ablehnen. Das ist eine klare Position. Und dann sagen sie, diejenigen, die durch den wahren Glauben mit Christus vereinigt sind, ich betone noch einmal, vereinigt sind, das heißt, die sind schon eins in Christus, die haben die Rechtfertigung, haben durch die Gnade den Heiligen Geist, der sie unterstützt. Das heißt, der Geist Gottes ist denen gegeben, damit er hilft ihnen, er unterstützt sie. Merkt euch bitte das. Der Heilige Geist ist was? Eine unterstützende Kraft. Was ist das nicht? Die eigentliche Kraft. Also, wir machen es, der Geist unterstützt uns. Im Glauben bestätigt zu bleiben. Aber es ist für den Gläubigen auch möglich, von der Gnade abzufallen. Ich sage, wie es ist, und ich sage das in meinem Verständnis, da unterscheidet sich für mich die arminianische Sicht nicht viel von der katholischen Sicht. Denn beide haben die gleiche Überzeugung. Ja, durch Gnade werden wir gerechtfertigt, aber durch Werke werden wir gerettet. Durch Gnade werden wir in den Stand der Gerechtfertigten gestellt, das heißt in die Vergebung der Sünden von Jesus empfangen. Aber um in dieser Gnade zu bleiben, um diese Rechtfertigung zu behalten, und zwar bis zum Schluss, musst du was dafür tun. Gebote halten, das Gesetz halten. Sonst wirst du aus dieser Gnade fallen. Und das kann man als Kind Gottes. Man kann aus der Gnade fallen, indem man schwerwiegende Sünden begeht. Das ist die gleiche Position. Das ist die gleiche Position. Diese Sicht, um das jetzt ein bisschen kirchengeschichtlich jetzt nicht so abzuschweifen, aber um das auf den Punkt zu bringen, es ist wichtig. Diese Sicht wird heute nicht so sehr, also im deutschsprachigen Raum vielleicht noch als arminianische Sicht bezeichnet. Im englischsprachigen Raum, das heißt England, USA, und wird sie als die wesleyanische Sicht bezeichnet. Wesleys, Brüder Wesley sind euch bekannt? So, das sind die Brüder, die sehr, sehr energisch für diese Sicht gekämpft haben. Und sehr wirklich energisch gegen alle gekämpft haben, die diese Sicht nicht hatten. Die haben ihren Bruder, der war George Whitefield, wirklich, 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 wie soll ich das vorsichtig sagen, viel Leid angetan. Warum? Weil er gesagt hatte, wir sollen Heilsgewissheit haben. Und sie haben gesagt, das darf man nicht. Und John Wesley, prägende Gestalt des Methodismus, hat ein Los geworfen und hat gesagt, Gott, soll ich gegen ihn kämpfen oder nicht? Hat ein Los geworfen. Und das Los hatte gesagt, kämpfe und schreibe. Und dann hat er losgelegt. Und dieser George Whitefield, der eigentlich diese Bewegung gegründet hatte, durch den so viel Segen, wurde aus allen Gemeinden verbannt. Er durfte da weder predigen, noch lehren, noch wurde unterstützt in seinem Dienst. So, das ist etwas, nur etwas von der Geschichte. Etwas von dieser Spannung zwischen der Überzeugung, der Gewissheit, sollte man sie haben, darf man sie haben und man muss sie haben. Jedes Kind Gottes soll gewiss sein, nicht nur können, er soll gewiss sein. Und die anderen würden sagen, wer das ist, der ist verflucht. Das kannst du nicht wissen. Warum? Jetzt müssen wir verstehen und die Theologie verstehen, warum glauben manche, man kann sie, soll sie haben. Und warum glauben manche, man kann sie nicht und darf sie nicht? Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir das unterscheiden. Denn wenn ich glaube, dass alles allein an Gott liegt und nichts an mir, das heißt, dass ich dazu nichts beitragen kann, weder zur Rechtfertigung, noch zur Heiligung, noch zur Vollendung, alles ist in Gott. Dann gucke ich nicht mehr auf ihn, sondern auf den Herrn und weiß, er macht's. Und dann kann ich auch wirklich sicher sein, dass ich schaffe. Warum? Ja, ich mache es ja nicht. Aber wenn ich gelehrt bekomme oder glaube, dass Gott das eins getan hat und auch ich zu diesem beisteuern muss, dann liegt es ja auch nicht nur an Gott, sondern auch an mir. Und jetzt ganz ehrlich, wenn du diese Sicht jetzt übernimmst, kannst du dann noch sicher sein. Ich kenne mich und ich weiß, ich würde jeden Tag abfallen. Wie könnte ich zu einer Gewissheit gelangen? Das heißt, es kommt auf meine Theologie, auf mein Überzeugtsein, auf mein Glauben. Was glaube ich eigentlich? Und dementsprechend hängt das mit meinem Heilsgewissheit zusammen. Oder entweder habe ich sie oder habe ich sie nicht. Um euch damit abzuholen, warum ich auch diese Einleitung mache. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineingehen, wenn wir sogar in die Bibel, also Kirchengeschichte und bis zu den ersten Zeilen der Bibel gehen, dann werden wir sehen, wer wen verfolgt. Wer wen als verflucht bezeichnet, wer wen sogar umbringt. Es gibt nämlich zwei Wege, auf denen der Mensch versucht, Gott zu nahen. Der eine Weg ist, auf der Grundlage des Erlösungswerks Gottes in Christus Jesus, einem blutigen Opfer. Das heißt, man naht Gott in dem, was er für einen getan hat und nur er allein. Es gibt einen anderen Weg, man naht auch Gott, man glaubt auch an ihn, man will ihn auch nahen, aber man bringt etwas dazu bei, was man geleistet hat. Und der erste ist der Weg des Abels und der zweite ist der Weg Kain. Und wer hat wen gehasst? Wer hat wen umgebracht? Warum hat Kain Abel umgebracht? Weil Gott den Weg Abels annahm und der Weg Kains verwarf. Gott hat gesagt, auf dem Weg nehme ich dich nicht an, Kain. Und Auf wen richtete sich der Hass Kains? Was hat Abel eigentlich damit zu tun? Versteht ihr, der kommt mit seinem Opfer, opfert, bringt Gott das, was Gott wohlgefällig ist, bringt das, was Gott will. Gott nimmt's an. Da kommt der andere Bruder, der Kain. Er macht's auch, er opfert Gott und Gott verwirft es. Auf wen richtet sich sein Hass? Auf seinen Bruder. Warum? Den hat Gott angenommen, mich verworfen. Diesen Weg, mein Weg verwirft er, sein nimmt er an. Bruderhass, Bruderhass. Und da sind wir in unserem Text, da sind wir in unserem Kontext. Entschuldigung, was lehrt aber die Schrift? Und liebe Geschwister, ihr könnt sagen, okay, das ist deine Position, deine Meinung. Ja, ich bin davon überzeugt, sonst würde ich nicht reden. Aber die Schrift ist so klar. Die ist so klar. Natürlich muss man dann erfinden, dass Dogmen höher sind als die Schrift, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Denn das Zeugnis der Schrift ist so klar. Ich will euch ein, zwei, drei Stellen zeigen. Mal nicht die üblichen. Mal nicht die üblichen. Aber vielleicht doch ein bisschen. Schlag mit mir nur ein paar Zeilen zurück, 1. Petrusbrief. Was sagt die Schrift? Ist es schriftgemäß? Lehrt die Schrift, man kann es nicht wissen. Lehrt die Schrift, man darf es nicht wissen. Lehrt die Schrift sogar, man ist dann deswegen verflucht. Was lehrt die Schrift? Lest mit mir 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 und 5, bis 5. Nun mal diese Verse. Wie herrlich ist das? Gepriesen, gelobt, können wir sagen, verherrlicht sei der Gott und der Vater unseren Herrn Jesus Christus. Hier beginnt es mit dem Lobpreis. Anbetung, warum? Übrigens Freude, warum? Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir wurden wiedergeboren, zu was? Zu einer Hoffnung, oder? Was ist eine Hoffnung? Eine lebendigen Hoffnung, eine Zuversicht, eine Hoffnung, ich hoffe auf etwas und diese Hoffnung, die ich habe, die ist lebendig, die ist nicht tot. Die ist wirksam, darum ist sie lebendig, die greift. Das heißt, wenn jemand diese lebendige Hoffnung hat, zweifelt er. Nein, das ist eine Hoffnung, die begründet ist, die nicht zustanden werden lässt, sonst ist es keine Hoffnung. Wir wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sollen eine Hoffnung haben. Aber schaut mal, worauf baut diese Hoffnung? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, ein Erlösungswerk. Weiter. Zu einem unvergänglichen und einem unbefleckten und einem unverwelklichen Erbteil. Also wir haben eine lebendige Hoffnung. Auf was? Dass wir etwas bekommen. Und wie ist das, wird das beschrieben? Es ist unvergänglich. Also es hört nicht auf. Was haben wir noch gekriegt? Etwas, was unbefleckt, dass es rein ist. Was noch? Was unverweltlich, es geht nicht verloren, es wird nicht alt. Das ist unsere Hoffnung. Wie kann man das hoffen ohne Gewissheit? Wie geht das? Aber jetzt kommt's, die Krönung. Wie können wir dessen so sicher sein? Hier steht's. Wie können wir sein, dass diese Hoffnung nicht zuschanden wird? Wie können wir sicher sein, dass das wir wirklich kriegen? Übrigens, dass es im Himmel auf uns wartet. Und jetzt schaut mal, Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Warum ist diese Hoffnung begründet und lebendig? Wie werden wir sie bekommen? Hier steht's. Die ihr in der Kraft Gottes. In welcher Kraft nicht? In unserer. Das ist der Grund, in der Kraft Gottes, durch Glauben, nicht durch Werke, bewahrt werdet, passiv, nicht bei euch bewahrt. Er macht das, dass ihr im Glauben bleibt, bis zum Ende. Es ist seine Kraft, nicht unsere Kraft. Darum ist es eine berechtigte Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine Gewissheit. Liegt nicht in dir, liegt in ihm. Geht mir mit dem 2. Petrusbrief, nur ganz kurz, wieder Kapitel 1. Man muss nur die Anfänge der Briefe und die Enden lesen und man kann nicht anders, als diese Wahrheit aus der Schrift zu erkennen und an sie zu glauben. Schaut mal Vers 10, ein kurzer Vers. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Schaut mal, was da steht. Was sollen die Kinder Gottes tun? Worin sollen sie sich befleißigen? Worum sollen sie sich bemühen? Zwei Dinge. Macht eure Berufung und eure Erwählung fest. Was bedeutet das? Schaut zu, dass ihr eurer Berufung und Erwählung sicher seid, dass ihr fest darin seid. Macht's fest, wankelt nicht, zweifelt nicht. Das ist, was Petrus sagt. Ja, aber wenn man sagt, aber das darf man ja gar nicht. Das ist ja, man ist ja verflucht, wenn man das macht. Wenn jemand sagt, ich bin meiner Erwählung sicher. Oh, Anathema. Aber was sagt Petrus? Befleißigt euch darin. Das ist deine und meine Aufgabe. Ihr sollt diesen Dingen sicher sein, dass ihr von Gott berufen und erwählt worden seid vor Grundlegung der Welt. Das ist was, was wir brauchen. Wie kann man sagen, das ist so offensichtlich. Okay, drei Zeugen. Ich habe ein bisschen mehr Zeugen, aber drei reichen. Geht mit mir. Jetzt muss ich zwischen zwei Guten auswählen. Erster Thessalonicher, oh Mann. Die sind beide so gut. Geht mit mir ans Ende eines Briefes, ein Segensgruß, den wir oft hören, wenn der Segen gelesen wird. Zum Beispiel in meinem Kontext wird ganz oft das verwendet. Kapitel 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Lest mal mit mir da diesen Vers. Und Vers 24 dazu unbedingt. Er selbst aber, von wem ist die Rede? Der Gott des Friedens, weil er Frieden gemacht hat. Er selbst. Aber der Gott des Friedens heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht es nicht um Rechtfertigung. Hier geht es um Heiligung. Hier geht es um Vollendung. Und was sagt Paulus zu den Thessalonichern? Er selbst macht das alles in euch. Und schaut mal Vers 24. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Schlag mal Judas kurz auf. Das Judasbrief. Gibt es hier keine Kapitel? Das wissen wir. Und lest mit mir Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren, ist es noch laut, Judas 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel, mit Freude, mit Jauchzen hinzustellen vermag, dem, Vers 25, dem alleinigen Gott, unserem Herrn Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und auch in Ewigkeit, alle Ewigkeit. Amen. Das ist der Segensgruß, den ich gerne lese immer. Dem aber, der euch ohne Straucheln. Wer macht das, dass wir nicht straucheln? Wer macht das, dass wir heilig und tadellos am Ende dastehen? Wer? Wir? Er. Darum gebührt allein die Ehre und Macht ihm. Denn alles ist aus ihm, damit sich niemand rühme. Nun, wie kann man sagen, Heilsgewissheit kann es nicht geben, darf es nicht geben, ist sogar gefährlich oder verflucht zu sein? Ich habe hier nur zwei Briefanfänge gelesen und zwei Briefschlüsse gelesen dazwischen. Eine Theologie wird da entfalten. Es ist gegen die Schrift zu behaupten, dass ein Kind Gottes keine Gewissheit haben kann oder haben darf. Er sollte es. Befleißigt euch darin fest zu werden. Das ist meine Aufgabe, auch von dieser Kanzel, diesen Dienst zu tun. Und das ist auch, was Johannes in diesem Brief macht. Er schreibt einen Brief, diesen Brief, mit diesem Ziel, oder mit dieser Aufgabe, damit ihr wisst, der sechste Test, in dem diese Verse sind, die wir gerade gelesen haben oder vorhin gelesen haben, wenn wir aufmerksam lesen, wisst ihr, wie oft, und da dieses, wir wissen, wir erkennen, erkennt, wie oft taucht das in den ganzen Brief auf? Daher wissen wir, daher kennen wir. Es geht darum, wir sollen etwas wissen. Wir sollen Dinge erkennen. Wir sollen sogar in diesen Erkenntnis wachsen und fest werden. Schaut mal mit mir Kapitel 3 im 1. Johannesbrief. Gehen wir in diesen sechsten Test jetzt hinein. Und schaut mit mir Vers 14, was da steht. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Liebe Geschwister, wir können wissen, ja, wir sollen wissen, dass wir aus dem Tod, wir waren tot, jetzt lebendig sind, wir leben. Wir haben ewiges Leben bekommen. Ein ewiges Leben dauert ewig übrigens. Ewiges Leben haben wir bekommen. Woher kann ich es wissen? Wie kann ich zu dieser Gewissheit gelangen? Du kannst es. Ein Punkt, nicht alle, das ist der sechste. Wir haben schon fünf durchstudiert. Ein Punkt bedeutet, wenn wir die Brüder lieben, so kannst du rauskriegen. So kannst du fest werden in der Gewissheit. So kannst du um deine Berufung und Erwählung sicher sein. Woher? Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Warum? Ich liebe die Brüder. Ich liebe die Geschwister. Das ist ein Wunder. Das ist nicht normal. Denn normal ist Hass. Wenn ich aber die Geschwister liebe, dann ist ein Wunder passiert. Ich bin teilhaftig geworden deiner göttlichen Natur. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in mein Herz, dass ich die gleiche liebe, die er liebt. Ich würde sie nicht lieben. Es ist etwas passiert. Die Bruderliebe ist ein Erkennungszeichen oder ist eine Bestätigung, ist ein Test, der mir sagt, mit dem Ziel, Willi, wenn du die liebst, die Gott liebt, und wenn du die liebst, die Jesus lieben, dann bist du ein Kind Gottes. Wirklich, ja, steht geschrieben. Oh, wie gut. Und mein Herz kommt zur Ruhe. Ein Stück weiter zur Ruhe, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Hier haben wir wirklich ein sehr herausforderndes Prüfkennzeichen. Darüber ist wichtig nachzudenken, was das bedeutet. Und ich hatte das schon getan, habe mit euch schon angefangen, das zu tun, um anzuschauen, von welcher Liebe ist hier die Rede. Und Johannes beginnt nicht ohne Grund, dass er erstmal das Gegenteil aufzeigt. Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Und von welchem Hass ist die Rede? Johannes beginnt und sagt, wir wissen, es ist etwas, was wir wissen. Nicht raten oder, das ist etwas, was wir wissen. Wir wissen, dass wenn jemand die Brüder, die Geschwister liebt, er muss aus Gott geboren sein. Wisst ihr warum? Weil wenn man nicht aus Gott geboren ist, wird man sie hassen. Warum wird man sie hassen? Johannes zeigt es an dem negativen Beispiel nochmal von Kain und Abel. Warum? Weil ich im Licht von denen immer schlecht dastehen werde. Ich werde auf der Position stehen, wo ich arbeiten muss, nicht sicher bin, ob ich gerecht genug bin. Und da steht einer und maßt sich an zu sagen, aber ich bin gerecht. Man wird das hassen. Man wird an der Position stehen, an der man aus seinen eigenen Werken versucht, Gott zu nahen und sich darin abmüht. Und jemand wird kommen und sagen, das musst du nicht machen. Das kannst du, das reicht nicht, du wirst niemals genug tun. Wie niemals genug? Er wird das hassen. Es geht sogar so weit. Darf ich euch bitten, mit mir eine Hand nochmal hier zu lassen und ins Johannesevangelium zu gehen? Ganz kurz noch eine Stelle, die ich letztes Mal versäumt habe, euch vorzulesen. Kapitel 15 im Johannesevangelium. Ich möchte euch einen weiteren Grund nennen, warum man erkennen kann, dass wenn jemand die Geschwister, die Glaubensgeschwister liebt, dass er aus Gott geboren sein muss. Jesus hat etwas Wichtiges gelehrt in Johannes Kapitel 15, Vers 18. Er sagt Folgendes. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, merkt ihr, Jesus sagt, wisst das. Johannes hat es nicht erfunden, er hat es nur weitergegeben, was er von Jesus empfangen hat. So wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt euch lieben. Die Welt liebt das eine. Die Welt liebt die Welt. Und wir reden hier von einer religiösen Welt. Wir reden von Schriftgelehrten, Pharisäern, Hohepriestern, die Jesus gehasst, verfolgt und umgebracht haben. Von dieser Welt redet Jesus hier. Und er sagt, sie lieben sich untereinander. Die schließen Pakt und die unterstützen sich. Haben sie getan in der Verfolgung Jesu. Aber er sagt, aber mich haben sie gehasst. Und jetzt sagt Jesus weiter, schaut mal. Vers 19, wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt, was? erwählt, ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Warum der Hass? Ich habe euch erwählt. Geht gar nicht. Dich erwählt. Guck dich doch mal an. Warum sollte gerade dich erwählen? Da ist doch nichts. Ja, genau deswegen. Nein. Herr, guck mich an. Von Kindheit auf, bemüht, immer fromm, das Gesetz haltend, Gottesfurcht lebend, Dinge verzichtend. Wie meinst du? Dich nimmt er, mich nicht. Ich muss immer und immer und immer wieder an eine Geschichte denken in diesem Zusammenhang, wo ein Bruder, ein Prediger in ein Geschäft reinging, um eine Krawatte zu kaufen, nur um missionieren zu wollen, weil er auf dem Bahnhof da warten musste. Und dann, während er eine Krawatte kaufte, gab ihm das Zeugnis vom Evangelium dem Verkäufer und sagte, dass Jesus für alle Menschen gestorben sei. Und dieser Verkäufer sich so aufgeregt. Behauptest auch für die Mörder, sagte er, ja, ja. Und so Menschen wie Hitler, sagt er, ja, auch für sie. Das geht gar nicht. Weg. Und dann sagt er, und dann hat er bezahlt, ist gegangen, hat 2 Stunden gewartet, ist wieder reingegangen ins Geschäft. Und dann sagt er, kommt er, und dann kommt der Verkäufer zu ihm, meinst du wirklich für alle Sünden? Gearbeitet, sagt er, für alle. Hat ihm eine Bibel geschenkt, ein paar Kassetten, damals waren es noch Kassetten gegeben, zum Nachhören dieses Evangeliums. Das kann nicht sein. Für die Guten, ja. Für die Schlechten, nein. Für die Religiösen, ja. Für die abartigen Mörder und Gesetzlose, nach Gott nicht suchend, nein. Was sagt Gott? Ich werde ein Volk erwählen, ein Suchen, ein Volk, das mich nicht gesucht hat. Ein Volk, das nach mir nicht gefragt hat. Ein Volk, das für mich nicht mal gelebt hat. Das mache ich. Aber mein eigenes Volk wird es hassen. Es wird ein Strick für sie sein, ein Fallstrick, ein Stein des Anstoßes. Sie haben sich aber bemüht und haben es nicht erlangt. Und die haben es erlangt, ja, weil es Gnade ist. Weil es Gnade ist. Das hassen sie, sagt er, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt meines Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch euers halten. Aber dies alles werden sie euch tun. Und jetzt schaut mal, warum. Um meines Namens willen. Letztendlich ist es ein Hass auf Jesus. Und ich sage euch, warum. Als Jesus in diese Welt kam, kam er in eine Generation, in ein Geschlecht, in eine Religion, sie dachte, dass sie durch ihre eigenen Werke vor Gott einen Weg der Rechtfertigung und der Heiligung und der Vollendung erlangen. Und Jesus kam und sprach die Wahrheit und sagte, nein. Und er sagte, nur durch mich, durch meine Gerechtigkeit, durch mein Leben, durch meinen Tod, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und darum haben sie ihn gehasst. Weil er gesagt hat, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin es. Und sie haben es verworfen. Und Jesus sagt, haben sie mich verworfen, werden sie euch auch. Um meines Namens willen. Aber mit seinem Namen steht nicht einfach ein Name. Man kann sich Christ nennen, aber man kann die Theologie, man kann den Weg der Erlösung hassen. Wenn man sagt, das ist allein an ihm. An Christus liegt und nicht an dir und an mir selbst. Christus hat es vollbracht. Er hat es getan. Das ist, was wir wissen. Wissen sollen, wissen müssen und auch wissen, dass die anderen, die eine andere Überzeugung davon haben, und selbst wenn sie sagen, Gottes Gnade, ja, er wirkt und unterstützt und durch seinen Geist, ja, aber du musst durch das Halten des Gesetzes es vollenden. Man kann das bekennen, man kann es bezeugen und im nächsten Atemzug aber genau dagegen, gegen diese Wahrheit reden. Und sogar dann die verfluchen, die sagen, nein, die Gnade allein genügt. Was bedeutet Gnade? Wir wissen es doch. Man spricht von der rechtfertigten Gnade, oder? Aber Gnade bedeutet es doch unverdient. Wie kann ich aber unverdient rechtfertigt werden, wenn ich das mir erarbeiten muss? Dann ist es ja nicht mehr Gnade, oder? Dann ist es Werk. Dann ist es Werk. Ihr wisst, ich habe mir was vorgenommen, was nicht zu sagen, gell? So, schön, dass wir nächsten Sonntag wieder zusammenkommen können. Ich freue mich darauf, weil wir werden dann das anschauen, was ich heute vorhatte. Auch. Was bedeutet aber, die Brüder zu lieben? Wir haben uns angeschaut, was es nicht ist. Warum man es hasst, warum man es verfolgt, warum die gehasst werden, die daran glauben. Warum die gehasst werden, die das bezeugen. Ich möchte nur mal kurz an diesem Punkt nur mal festmachen. Schaut mal, wenn aber jemand, ich mache euch ein Beispiel, vielleicht besser so. Ich war jetzt die 2 Wochen wieder unterwegs, viel unterwegs, habe wieder viele Geschwister kennengelernt. Jedes Mal so, ich lüge nicht, das ist, und ich liebe es. Ich liebe es, zurückzukommen, mit euch zu sein, ich liebe es, unterwegs zu sein. Wisst ihr warum? Ich komme an einen Ort, auf einmal kommen Menschen auf mich zu, ich spreche mit ihnen und ich weiß, das sind meine Brüder und Schwestern. Warum? Wir reden über das herrliche Evangelium. Und sie erzählen mir, wie köstlich für sie die Gnade ist. Sie erzählen mir, wie sehr sie Jesus lieben. Sie erzählen mir die Geschichte, wie sie durch das Lesen des Wortes Gottes in der Lage sind, diese Wahrheit zu prüfen. Und ich höre zu, ich kenne sie nicht. Also nicht in dieser Weise. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Ich habe mit ihnen noch nie gegessen. Ich habe keine Ahnung, welche Hobbys haben, ob sie mir gefallen oder nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Ticks sie haben oder ob sie mir gefallen oder nicht. Ich will auch nicht sagen, boah, der sieht so toll aus, der muss ein Kind Gottes sein. Ist auch nicht. Also es liegt nicht in ihrer Erscheinung. Da ist Mann da, da ist eine Frau, da ist ein Kind, da ist alt und jung. Da ist einer, der nach dem weltlichen Maßstäben gut aussieht und nach dem weltlichen Maßstäben schlecht aussieht. Spielt keine Rolle, reich, arm. Ich habe diese ganzen Hintergrundinformationen nicht. Ich weiß nichts über die Person. Und das ist übrigens gut so. Denn je mehr ich über diese Person weiß, umso schwieriger wird es werden dann. Weil dann kommen wir auf eine menschliche Ebene, ob ich sie mag oder nicht, ob ich sie liebe oder nicht. Aber wisst ihr was? In dem Moment, wo ich mit ihr über Jesus Christus rede, ich liebe sie. Ich kann es nicht anders sagen. Aber nicht in einer Liebe, wie ich in Liebe zu meiner Frau und Kindern habe. Nicht diese. Ich spüre eine Verbundenheit. Da ist in mir kein Hass, kein Abwehr. Wer bist du? Nein, es ist eine Einheit, Einssein. Ich begegne ihn, ich komme an einen Ort. Ich war noch nie an diesem Ort, jetzt tatsächlich in Deutschland, noch nie da gewesen. Saarbrücken. Ding auch nicht schlecht. Und dann treffe ich Geschwister, ich rede mit denen. Und ich weiß, das sind meine Brüder, das sind meine Geschwister. Kennt ihr das? Ich hoffe, denn da passiert etwas. Wir erleben ein Einssein, das man so nicht kennt. Und das hat nichts mit Empathie zu tun, das hat nichts mit Aufregung, mit Tollfinden, das hat nichts mit Teilen von Hobbys zu tun, das hat nichts mit, hey, wir haben gleich einen Kleidergeschmack, hat nichts damit zu tun. Von Dingen, von denen wir unsere Liebe oft abhängig machen. Es ist etwas da, was man nicht erklären kann. Und ich sage euch, er ist ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Er ist wiedergeboren, ich bin wiedergeboren. Er ist ein Teil vom Leib, ich bin ein Teil vom Leib. Und obwohl ich sie noch nie gesehen habe, ich erkenne sie. Ich erkenne die meinen oder die seinen. Ich bin eins mit ihnen. Das ist für mich ein Grund, warum ich gerne unterwegs bin, ehrlich. Das zu erleben, ist so erbauend, so herrlich. Geschwister kennenzulernen, die an den gleichen Herrn glauben wie ich, die gleichen Wahrheiten lieben wie ich oder ich wie sie. Und nicht wenige geben mir dieses Zeugnis, dass sie sagen, dass diese Wahrheiten, bevor sie es hörten und die predigten, dass das schon lange in ihren Herzen war. Und das wurde nur bestätigt und sie merken, hey Billy, wir sind eins. Dann freut es mich umso mehr. Denn der gleiche Geist, der in ihnen ist, bezeugt die gleiche Wahrheit, die in mir ist. Und ich merke eine Einheit im Geist. Und wisst ihr, was uns eins macht? Das Evangelium von Christus. Es ist die Botschaft, die uns eins macht. Das macht uns zu Geschwistern. Christus macht uns eins. Wenn ich in Christus bin und du in Christus bist, wir sind eins. Das haben wir heute gefeiert. Nicht durch das, was wir tun oder nicht tun, durch das, was wir in Christus sind. Wie kann ich aber dann jemanden, der in Christus ist, als verflucht bezeichnen? Wie kann ich ihn dann verfolgen? Wie kann ich ihn hassen? Wie kann ich ihn verwerfen? Wie? Das geht nicht. Das darf nicht sein. Ich sage euch, was wir nächsten Sonntag machen. Ich sage bewusst nächsten Sonntag, deswegen nur eine Woche. Schaut mal Vers 16, da steigen wir nächstes Mal ein. Was ist die Liebe? Welche Liebe haben Kinder Gottes? Hieran, also an dieser Sache, hieran haben wir die Liebe erkannt. Wir haben gesehen, was die Liebe nicht ist. Wir werden erkennen, was die Liebe ist. Und es gibt etwas, woran wir erkennen, was von welcher Liebe ist die Rede. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Was zeigt die Liebe? Nimmt die Liebe das Leben? Tötet die Liebe? Verfolgt die Liebe? Nein, sie gibt sein Leben hin. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wow. Liebe Geschwister, hier hat es nichts mit Emotionen und Schmetterling oder Sympathie, Empathie. Das ist hier eine ganz andere Ebene. Schuldig, das Leben für den Bruder zu geben. Ich weiß, mit welchem Rucksack ich euch nach Hause schicke. Denk darüber nach, was das bedeuten kann. Musst du für jemanden sterben? Muss ich genauso wie Jesus, der für mich gestorben, für die anderen sterben? Ist es das, was Johannes fordert? Fordert die Schrift das? Mit dieser Spannung lasse ich euch nach Hause. Nächsten Sonntag will ich das erklären. Von welcher Liebe ist eigentlich hier die Rede? Und was wirklich bedeutet, die Geschwister zu lieben? Eine herrliche Wahrheit, eine wichtige Lektion. Und ein gutes Prüfkriterium, ob wir wirklich aus Gott sind oder nicht. Amen.